Diese Red Pill Bros würden in ihren Podcast nicht einsehen, dass ihre Vorstellung von Männlichkeit eben zu einer selbstverliebten, egoistischen Existenz führt. Woran messen diese Menschen den Erfolg dieses idealen Mannes? Ist es nicht, wie viele Frauen er kriegt, wie viel Geld er besitzt, wie sein Status unter anderen Männern aussieht? Wenn das die Parameter sind, an denen der Erfolg gemessen wird, dann kann es nur eigensinnige und egoistische Männer hervorbringen. Assalamu alaikum und willkommen zu Salamu Kalam. Mein Name ist Omar Al-Attar und in jeder Folge teile ich die Lehren und Weisheiten aus Koran und Sunna, die mir dabei helfen, die Herausforderungen der Dunya besser zu bewältigen. Heiraten ist wahrscheinlich das Top-1-Thema unter Muslimen weltweit. Während es viele Herausforderungen gibt, sticht eine nicht nur unter Muslimen besonders hervor. Was stimmt mit den Männern heutzutage nicht? In der heutigen Folge gehe ich darauf ein, was echte Männlichkeit im islamischen Kontext ausmacht. Wie sieht die islamische Vorstellung davon aus? Das Thema wird inshallah in mehreren Folgen behandelt. Viel Spaß. Es gab einmal einen jungen Mann und er war unter seiner Community sehr recht angesehen. Er gehörte zu der einflussreichsten und reichsten Familie der Stadt. Groß gebaut, gottesfürchtig, ein gutes Herz und ein starkes Social Standing. Der Traum einer jeden gottesfürchtigen Frau. Aber eines Tages, auf einem seiner Ausflüge in die Stadt, sah er, wie jemand auf offener Straße überwältigt wird. Es war die örtliche Polizei und jemand aus seiner Community war das Opfer. Der junge Muslim zögert nicht, überwältigt den Polizisten, um zu helfen. Aber ohne seine Stärke richtig einzuschätzen, schubst er ihn zu Boden. Dort prallt der Mann auf den harten Stein auf und bleibt reglos liegen. Der junge Mann und der andere bleiben schockiert vor der Leiche stehen und rennen dann davon. Aber er ist tief traumatisiert, wendet sich an Allah und zerbricht sich den Kopf, wie es mit ihm weitergehen soll. Dann geht er am nächsten Tag wieder in die Stadt und dort auf der Straße sieht er denselben Typen von gestern, wie er wieder von einem Polizisten in die Mangel genommen wird. Dann wird ihm klar, verdammt, ich habe einfach gestern einem Verbrecher geholfen. Er geht auf die beiden zu, um diesmal wieder zu schlichten, aber nicht wie er es gestern getan hat. Aber der andere Typ sieht seinen Gesichtsausdruck und ruft, hey, willst du mich etwa so zurichten wie den Typen gestern und das vor dem Polizisten? Die Katze ist aus dem Sack und die Flucht beginnt. Nicht allzu lange kommt ein Bekannter aus seiner Familie auf ihn zu und warnt ihn, die Stadt zu verlassen. Die Stadt ist nämlich auf der Suche nach ihm und wenn sie ihn in die Finger kriegen, dann gibt es die Todesstrafe. So viel steht bereits fest. Er packt also seine Sachen und verschwindet. Weg von zu Hause, weg vom Einfluss und vom Ansehen und von einem anständigen Ruf. Er kommt in eine weitgelegene Stadt an. Dort nimmt er sich vor, ein neues Leben zu starten. Nicht in die Vergangenheit zu schauen, sondern in die Zukunft. Und seine erste gute Tat? Ein paar Frauen helfen, ihr Vieh zu tränken. Als ein Schrank von einem Mann kämpft er sich leicht durch die männerdominierte Menschenmenge, um den Job zu erledigen. Er geht zurück zu den Frauen, gibt ihnen ihr Vieh und legt sich wieder zurück. Eine der beiden hatte wohl ein gutes Auge für Männer. Denn daheim angekommen, erzählt sie vom jungen Mann und macht ihrem Vater einen Vorschlag. Papa, warum nimmst du ihn nicht in deinen Dienst ein? Du brauchst doch jemanden, der ehrlich und zuverlässig ist. Der Vater, kein Mann von gestern, versteht schon, worauf sie hinaus will. Er ruft nach dem jungen Mann und er fragt ihn nach seiner Geschichte. Was soll nun der junge Mann tun? Soll er lügen? Er hat ja kein Heim. Und sollte er an diesem Ort bekannt geben, was er getan hat, dann sollte er vielleicht in Zukunft gar keine Karriere mehr aufbauen können. Aber er entscheidet sich für die Wahrheit und erzählt. Als er fertig ist, schmeißt ihn der Vater nicht raus. Er fragt kurzerhand, möchtest du nicht meine Tochter heiraten und bei mir arbeiten? Der junge Mann ist überrascht, aber er will die Chance nicht verpassen. Er akzeptiert. Und so brachte Allah ihm eine zweite Chance im Leben. Er brachte ihm auch noch seine zweite Hälfte. Viele von euch können sich schon denken, um wen es sich eigentlich handelt. Es ist der Prophet Musa a.s., der in Madian nach seiner Flucht aus Ägypten bei diesem alten Mann einen so guten Eindruck hinterließ, dass er ihm die Hand seiner Tochter anbot. In dieser Geschichte verstecken sich für uns etliche Lektionen. Angefangen damit, wie Musa durch die Welt geht, wie das Mädchen sich verhielt und wie der Vater auf Musa selbst reagiert. Die Schwierigkeiten beim Kennenlernen unter Muslimen ist allseits bekannt. Während früher nicht wirklich viel darüber gesprochen wurde, ist es im Zeitalter von Social Media das wahrscheinlich Nummer 1 Thema unter Muslimen. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Der Struggle ist klar. Muslime sollen islamisch jemanden kennenlernen in einer Gesellschaft, wo Dating, die unislamischste Form des Kennenlernens, schlechthin Der Nummer 1 Weg ist, um wen kennenzulernen. Das Privileg, in einer Community zu leben und mal auf die Schnelle jemanden für die Ehe zu empfehlen, ist eher unseren Eltern vorbehalten. Wir gehen in nicht-muslimischen Schulen, gehen unseren Karrieren in nicht-muslimischen Institutionen nach und bewegen uns die meiste Zeit in einer nicht-muslimischen Gesellschaft. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern recht neutral, nüchtern gemeint. Das sind die Fakten. Die Chance, auf einen Muslim oder Muslime zu treffen, praktizierende oder wenigstens islamisch wertorientierte Muslime, ist so lala. Abgesehen davon, dass sie sich nochmal auf einer persönlichen Ebene verstehen müssen. Also viel Glück mal damit. Also stehen wir mit recht leeren Händen da und stellen uns eine Frage. Wie soll ich in meiner Situation jemanden Passendes für die Ehe kennenlernen? Okay, das ist vielleicht eine etwas zu dunkle Art, das zu beschreiben. Schließlich heiraten, alhamdulillah, genug junge Muslime und finden die passende Person für ihr Leben. Aber ich würde behaupten, dass nicht alle auf dieselbe Art und Weise das tun. Und das Struggle, ob man das Ganze jetzt richtig tut oder nicht, ist bestimmt der und dem einen oder anderen in den Sinn gekommen. Ich will es jetzt nicht so ausdrücken, aber gefühlt macht es jeder irgendwie unter Anführungszeichen auf Gefühl. Erst jetzt, so in den letzten Jahren, jedenfalls kommt es mir persönlich so vor, kommen Gelehrte und Prediger nach, richtig strukturierte Guidelines zu geben, wie man im Westen jemanden islamisch kennenlernen und heiraten kann. Sie sind definitiv wichtig und man sollte sie auf jeden Fall zu Rate ziehen. Deshalb gehe ich in dieser Folge weniger darauf ein, was die konkreten Guidelines selbst sind, auf die man achten sollte. Zwar mache ich Referenzen auf einige, aber es geht eher um etwas anderes. Es geht darum, auf welche Dinge wir alle, die muslimische Gemeinde, Muslime, Imame, Gelehrte und Familien achten müssen, damit wir das kennenlernen und die Eheschließung so einfach und so segensreich wie möglich gestalten können. Und lasst uns allen eines gesagt sein: Wenn das etwas ist, was wir anstreben, dann müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten. Beginnen wir also mit der Rolle des Mannes. Und diesen Anfang möchte ich mit jemandem einleiten, über die sich Leute relativ krass spalten. Jemand, der vor einigen Jahren viele Männer tief dazu brachte, über das nachzudenken, was einen Mann ausmacht und was nicht. Andrew Tate. Und bevor jeder die Mistgabeln auspackt und im großen Strahl ins Handy kotzt, will ich nur einen Punkt vermitteln. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Wenn jemand wie Tate in der Lage war, Männer, besonders junge Männer, zu inspirieren, dann sagt das mehr über die Gesellschaft aus als über die Männer. Es sei denn, man ist überzeugt, dass Millionen von Männern aus den unterschiedlichsten Kulturen, Religionen und Weltanschauungen kollektiv über Nacht überzeugt wurden, dass Frauen niedrige Kreaturen sind und mit was man noch alles in Tate assoziiert. Nicht, dass ich sage, dass er keine frauenfeindlichen Aussagen getätigt hat. Mir geht es eher darum, etwas Perspektive zu den Leuten zu geben, die ihm zuhörten. Wer Andrew Tate letzten Endes ist, darüber soll sich jeder selbst ein Bild machen. Aber eines steht fest: Er sprach ungefiltert darüber, dass junge Männer stark sein müssen. Nicht so, wie wenn man es im altbekannten toxischen Maskulinitätsaspekt kennt. Bedeutet, du bist ein Bully oder du stellst deine Stärke über die Stärke von anderen oder du nutzt deine Macht aus. Der Ton war: Stark sein für die Familie, für die Frau, die du gerne in deinem Leben haben willst, für dich selbst, für die Ziele, die du erreichen willst, für ein besseres Ich. Viele Männer an diesem Punkt vielleicht: Was zum Teufel? Denken wir gerade über dieselbe Person nach? Und ja, das tun wir. Und der Grund, warum es zwei verschiedene Versionen derselben Person rumschwirrt, nämlich Andrew Tate, eine Version ist inspirierend und stark und die andere widerlich und frauenfeindlich, liegt an etwas, das heißt Algorithmen. Die Fans sehen nur das, was ihn glorifizierend darstellt, und die Hater sehen nur das, was ihn als den Teufel schlechthin darstellt. Aber darum geht es, alhamdulillah, nicht in dieser Folge. Behalten wir, wie gesagt, den Fokus auf Tates Zuhörer, die jungen Männer. Ob man es wahrhaben will oder nicht, die sogenannte Red Pill Community, die von Andrew Tate losgestartet wurde, vom Trend her jedenfalls, brachte junge Männer dazu, sich damit zu beschäftigen, was die Rolle eines Mannes sein soll. Und so schmerzhaft ich das zugeben muss, galt das auch für mich damals. Was ist denn die Rolle eines Mannes wirklich? Was sucht eine Frau in einem Mann? Was macht einen Mann besonders? Attraktiv? Wertvoll? Und was ist dann die Rolle der Frau? So traurig es klingt, aber neben den hunderten Videos und Vorträgen, die ich zum Islam gehört habe, beim Aufwachsen jedenfalls, drehte sich wirklich kaum eines um diese Fragen oder diese Themen. Das hatte die Konsequenz, dass ich bis in den Anfang meiner 20er Jahre wirklich keine Ahnung hatte von Männerrollen oder die Erfahrung von Frauen in der Gesellschaft. Andrew Tate war wirklich für mich zum ersten Mal ein verständlicher Einblick in diese ganze Thematik. Verständlich, nicht nachvollziehbar. Auch wenn schon einiges das für mich gewesen ist. Eben zum Beispiel die Tatsache, dass Frauen in einem Potenzial das Mann sehen möchten, dass er sich um sie kümmern kann, also gut kümmern kann. Und mit verständlich meine ich auch eben genau das, leicht zu verstehen. Man kann ihm vorwerfen, was man will, aber er kann sich verdammt gut ausdrücken und seine Ideen so präsentieren, dass sie einem in den Sinn bleiben. Und das taten sie. Sie gaben mir und vielen anderen einen Anstoß. Für mich verblieb das Ganze auch schon nur bei einem Anstoß. Mit der Zeit sah ich selbst, wie diese Red Pill Bros sich selbst kannibalisierten und der einzige Mehrwert darin bestand, OnlyFans-Creator in Podcasts einzuladen und Frauen als Ganzes anhand von diesen gescheiterten Existenzen zu beschreiben. Und wer diese Worte hart findet, der oder die sollte wissen, dass ich dasselbe von Männern halte, die diese Models einladen und damit angeben, mit hunderten Frauen geschlafen zu haben. Tust du das als Mann, bist du der G. Aber bist du eine Frau, bist du alles andere als das. Andrew Tate, so sehr ich ihm auch für die anfängliche Motivation und den Anstoß dankbar bin, stellte sich nicht allzu besser an. Zigarren puffen, live halbnackt über Menschen zu lachen und wieder Witze und Andeutungen auf Sinner zu machen, selbst wenn es als Scherz gemeint ist, stellte für mich alles andere als einen islamischen Charakter dar, geschweige denn als muslimischer Mann, was er ja eben ist. Das alles fällt by the way nicht unter übler Nachrede, da ich eben ein öffentliches Image kritisiere, das viele junge Muslime weiterhin beeinflusst. Klar sagt Tate hin und wieder gute Sachen, aber er ist kein Vorbild. So deutlich müssen wir als Muslime und Männer sein. Aber warum das ganze Gerede über Maskulinität, Andrew Tate oder Männer, die es für männlich halten, ihre Spermien einzufrieren und sich eine Vasektomie zu holen? Für die, die es nicht wissen. Das ist, wenn Männer eine OP machen, um unfruchtbar zu sein, aber trotzdem in der Lage zu sein, dem Verkehr nachzugehen. Und ja, das ist wirklich etwas, woran manche diese Red Pill Bros glauben. Wieso also darüber reden? Weil es einen Einblick gibt, wo Männer gerade in der neuen Generation stehen. Und es erklärt, wieso es so schwer ist für sie und den Schwestern tatsächlich jemanden Passendes zu finden. Zu verstehen, was vor sich geht, gibt uns auch einen Einblick nicht nur in den Köpfen von Männern, sondern hält uns auch als Gesellschaft einen Spiegel vor die Nase. Wie genau? Ganz einfach. Stellen wir uns die Frage, wieso das mich oder andere Männer überhaupt anspricht. Das, was für mich in dieser gesamten Diskussion eine Neuheit war, eine relative Neuheit, ist, dass ein Mann allein wegen der Tatsache, einer zu sein, eine gewisse Rolle einnimmt. Und ich wiederhole das nochmal langsam. Für mich war es neu, jedenfalls nicht so deutlich, dass ich als Mann von dem Moment, in dem ich als solcher geboren wurde, eine konkrete, definierte Rolle in der Gesellschaft besitze. Mein Eindruck war es, Mann und Frau unterscheidet kaum etwas als Biologie. Beide haben dieselben Ansprüche, Bedürfnisse und mehr oder weniger Rollen. Erst mit der Zeit merkte ich, dass dieser Eindruck recht daneben war. Und der Auslöser kommt etwas überraschend. Ich möchte an diesem Punkt nochmal betonen, dass das meiste, was jetzt kommt, meine subjektive, persönliche Erfahrung ist. Man kann ihr widersprechen, hinterfragen und kritisieren. Das steht jedem absolut frei. Das sind jedenfalls meine ehrlichen Gedanken und Erfahrungen, zu denen ich bis jetzt gekommen bin. Und ich bin mir sicher, dass sich vieles nochmal für mich ändern wird mit der Zeit. Aber heute ist heute und morgen ist morgen. Der Auslöser war folgender. In meiner ehemaligen Arbeit kam ich oft in Kontakt mit nicht-muslimischen Arbeitskolleginnen, die mir von ihren Liebesinteressenten erzählten, wenn man mal so zwischendurch in der Pause gequatscht hat. Und immer wieder ist mir ein Phänomen aufgefallen bei vielen von ihnen. Oft waren sie mal mit ihrem Partner unzufrieden, aber konnten nicht so recht den Finger drauf legen, was es war, das sie störte. Allen Anschein nach war er recht gut, nett und lieb. Und einige Männer, die das hören, ahnen wahrscheinlich jetzt schon, was kommt. Einige, würde ich wetten, lachen und nicken an diesem Punkt recht weise. Obwohl ihr Mann, Freund oder was auch immer, gut, nett und lieb ist, fanden sie ihn gar nicht attraktiv. Ich hatte an diesem Punkt bereits öfter Videos von Tate und anderen gesehen und dachte mir, ich frage jetzt ein bisschen näher nach. Was macht er denn gerade beruflich? Geht er im Moment irgendwelchen Hobbys nach oder hat er Ziele? Lebt er zusammen und wer zahlt gerade für die Miete? Die Antworten auf die Fragen waren dann recht eine Version von er studiert, aber das schleppt sich ein bisschen, arbeiten tut er nebenbei, dann erwähnt sie irgendeinen anderen Nebenjob, der kaum etwas mit seinem Studium zu tun hat, er geht halt gerne fort, schaut gerne Sport, hin und wieder geht er ins Gym und für die Miete zahlen wir gemeinsam mal da, mal so ich mehr, mal er, mal weniger, irgendwo in diese Richtung. Die Antworten an sich sind nichts Dramatisches, nicht, dass jemand den falschen Eindruck kriegt. Ich stellte ihnen für gewöhnlich noch viel mehr Fragen, aber alles lief darauf hinaus, herauszufinden, ob der Mann, mit dem sie sich gerade abgeben, jemand ist, der die Richtung des Haushaltes vorgibt und selbst auf etwas Konkretes hinarbeitet, oder ist er jemand, der die Richtung des Haushaltes dem Zufall oder seiner Partnerin komplett überlässt. ist jemand, der überhaupt leidenschaftlich auf ein Ziel hinarbeitet? Und die Antwort war meistens, eigentlich nicht. Klar, er war jetzt nicht unvernünftig, er war nicht schlecht zu seiner Partnerin, er machte, schätze ich mal, auch etwas in seinem Leben, aber an ihm war auch nichts anderes besonders. Wofür steht dieser Dude eigentlich? Er macht nichts, er geistert durch die Welt rum und lässt sich von den Umständen und Kräften der Menschen um sich herum leiten. Einige dieser Frauen, und das weiß ich, hatten unterbewusst sogar die Befürchtung, dass sie ihn leiten und mit ihm machen können, was sie wollen. Das ist nicht unbedingt eine Eigenschaft, die nur Frauen vorbehalten ist. Männer tun das genauso oft während Verhandlungen oder im Business. Sie schätzen ein, ob die Person vor sich sich leicht leiten lässt oder tiefe Interessen und Werte hat, an die man nicht so einfach vorbeikommt. Jemand, der für etwas steht. Und das erzeugt Respekt. Und wenn eine Frau einen Mann nicht respektiert, als Mann, nicht als Mensch, dann kann man die Beziehung eigentlich recht schnell in die Tonne werfen. Das weiß ich, weil manche dieser Frauen mit einem Auge bereits andere Männer ausforschten, obwohl sie noch mit ihrem Partner zusammen waren. Da habe ich ihnen schon mitgeteilt, dass die Tage ihrer Beziehung schon wahrscheinlich gezählt waren. Viele meinten dann nein, aber keine 6 Monate später kamen sie doch zu dem Entschluss, die Beziehung zu beenden. Und die Worte, die sie immer verwendet haben, die immer die gleiche Message hatte, war: Ich finde ihn einfach nicht mehr attraktiv. Als ich dieses Phänomen wieder und wieder und wieder beobachtete und das mit denselben Umständen, wurde mir eins klar. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Leute uns und sich selbst vergeblich einreden wollen, dass Männer und Frauen von Geburt an keine definierten Rollen besitzen. Jedenfalls ist das der Eindruck, den ich kriege. Dass wir alle recht gleich sind in jeder Hinsicht. Wenn es um unsere Rechte und grundsätzlich menschlichen Bedürfnisse geht, stimme ich dem vollkommen zu. Aber mir geht es nicht um die Gleichheit als Menschen, sondern um die Gleichheit des Geschlechts. Und das ist es, was vehement bekämpft wird. Jedenfalls wirkt das so auf mich. Ich bin kein Gender-Experte und ich kommentiere nur die Phänomene, die ich tagtäglich sehe. Die Wahrheit stach mir aber so klar ins Auge, dass mich bis jetzt kaum eine Gegenposition sonderlich von meiner Position abbrachte. Frauen suchen gezielt bestimmte Dinge in Männern, die voraussetzen, dass sie eine bestimmte Rolle einnehmen in der Beziehung. Männer umgekehrt suchen Dinge in Frauen, die voraussetzen, dass sie eine bestimmte Rolle einnehmen. Schlussfolgerung für mich: Männer und Frauen besitzen Rollen und wenn der eine oder die andere sie nicht erfüllen, laufen sie Gefahr, die Beziehung ins Wanken zu bringen. Was ist es aber, das die Rolle des Mannes ausmacht und wie hängt das mit dem zusammen, was Frauen in einem Mann suchen? Dafür möchte ich wieder zurück zu Musa a.s. gehen. Und im Zuge der Geschichte bauen wir die Missverständnisse ab, die junge Muslime von diesen Red Pill Bros erhalten. Warum heißen die überhaupt Red Pill? Red Pill, übersetzt rote Pille, ist eine Referenz auf die rote Pille im Film Matrix. Dort soll der Charakter namens Neo, der in einer Simulation lebt, entscheiden, ob er in der Simulation, der faken Welt, leben möchte oder in der echten, rohen und harten Realität. Und für Option 1 soll er die rote Pille nehmen und für die zweite Option soll er die blaue nehmen. Andrew Tate benutzte den Begriff, um auszudrücken, dass er die Leute die Wahrheit über den Zustand der modernen Welt ungefiltert mitgibt. Einige andere nahmen diese Analogie und machten dann ihr eigenes Ding draus. So sehr, dass selbst Tate teilweise irgendwie abwertend über die Red Pill Community spricht. Nur um den Begriff jetzt vorweg zu erklären. Und zurück also zu Musa a.s. Als er nach Madian reist, besitzt er keinen Cent. Er hat kein Zuhause, hat nichts vorzuweisen und faktisch gesehen ist er ein gesuchter Krimineller. Trotzdem hält das den Vater nicht davon ab, ihm die Hand seiner Tochter anzubieten, weil es nicht die Umstände des Mannes sind, die ihn ausmachen, sondern das, was er aus ihnen macht. In der Podcast-Folge Trauer und Angst im Islam erzählte ich, wie Musa a.s. nach dem Vorfall in Ägypten trotz seiner Trauer Stärke mit dem Dua bewies: O Allah, ich bin alles, was du mir an Gutem herabsendest, dürftig. Denn obwohl er alles verloren hat, war er nicht bereit aufzugeben, sondern er entschied sich, seinen Prinzipien, seinen Imanen treu zu bleiben und nicht rücksichtslos und egoistisch zu einer besseren sozialen Stellung zu kommen. Etwas, was vielleicht diese Red Pill Bros vermitteln. Sei so pragmatisch, dass du deinen eigenen Vorteil immer im Auge behältst. Du bist ein einsamer Wolf, der sich nur im Pack mit deinesgleichen aufhalten sollte. Reiche Leute, die mit Luxusartikeln um sich werfen, ja, keine Kinder kriegen, damit man nicht mit unnötigen Verantwortungen und Kopfschmerzen kämpfen muss. Und zusehen, dass man nur gut genug für die Frauen ist, die sowieso nur nach den falschen Dingen suchen. Geld und Macht. Dunja einfach. Musa a.s. als alleiniger Reisender in einer weitaus härteren Welt als die heute, fiel es nicht ein, die Frauen für eine Gegenleistung zu helfen. Er zeigte eine Charaktereigenschaft, die den Eckpfeiler der islamischen Männlichkeit darstellt. Güte, ein weiches Herz Und dazu gibt es einen bedeutenden Hadith, den sich jedermann in sein Gedächtnis einbrennen sollte. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass Al-Aqra ibn Habis den Propheten sallallahu alaihi wasallam sah, wie er seinen Neffen küsste. Und er sagte zu ihm, ich habe 10 Kinder, aber ich habe nie eines von ihnen geküsst. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, kein Zweifel, wer keine Rahma, Fürsorge zeigt, dem wird keine Fürsorge gegeben. Sahih Muslim 23:18a. Diese Red Pill Bros würden in ihrem Podcast nicht einsehen, dass ihre Vorstellung von Männlichkeit eben zu einer selbstverliebten, egoistischen Existenz führt. Viele von ihnen leben in einem Film, wo nur der Stärkere überlebt. Aber denken wir uns das so, woran messen diese Menschen den Erfolg dieses idealen Mannes, unter Anführungszeichen jetzt? Ist es nicht, wie viele Frauen er kriegt, was für einen Körper er hat, wie viel Geld er besitzt, wie sein Status unter anderen Männern aussieht? Wenn das die Parameter sind, an denen der Erfolg gemessen wird, dann kann es nur eigensinnige und egoistische Männer hervorbringen, weil es alles Dunja ist. Und die Dunja ist ein schwarzes Loch, das das Herz so lange aussaugt, bis nichts mehr von dir übrig ist. Und es wird danach immer noch nicht genug sein. Nach jeder hübschen Frau gibt es eine hübschere. Nach jedem Luxus gibt es einen größeren Luxus. Nach jedem mächtigen Rivalen, den man übertrifft, gibt es einen noch größeren Rivalen. Die Ironie ist, dass diese Vorstellungen der Red Pill Community nichts Neues ist. Die vorislamischen Araber hatten eins zu eins dieselben Vorstellungen. Ihnen war Scharaf, Ehre, dermaßen für ihren Erfolg. Ihr Geld, ihr Ruf, ihr Einfluss, die Frauen und ihre Abstammung ist das, wofür sie lebten und starben. Allah selbst hält das im Koran fest. Der Genuss weltlicher Begierden, Frauen, Kinder, Schätze aus Gold und Silber, edle Pferde, Vieh und fruchtbares Land wurde den Menschen schön gemacht. Dies sind die Freuden dieses weltlichen Lebens. Aber bei Allah ist die beste Bestimmung. Sura 3, Ayah 14. Und was war das Ergebnis von diesen Begierden? Weitgehende Korruption. Der widerliche Umgang mit den Schwachen der Gesellschaft, ihren Frauen, den Bedürftigen und die Förderung von Gier, Krieg und Korruption. Alles gut. Hauptsache, uns gehört die Dunya. Wenn ich das tief sitzende Bedürfnis von Männern in einem Satz zusammenfassen könnte, dann ist es, dass sie jemand sein möchten. Eine gewisse Position, einen gewissen Respekt und eine gewisse Anerkennung innehalten. Die Frage hier ist dann natürlich, Position bei wem? Respekt von wem? Anerkennung von wem? Die Antworten auf diese Frage entscheiden meiner Meinung nach die Qualität der Männlichkeit, die am Ende dabei herauskommt. Und die Antworten darauf sind vielfältig. Wenn du nur mit 100 hübschen Frauen schlafen willst, weil dir das diesen Respekt, die Anerkennung und Position gibt, dann suchst du eigentlich all diese Dinge von eben diesen Frauen. Ab da ist es eine einfache Rechnung. Angebot und Nachfrage. Um das zu erreichen, musst du das ausstrahlen, was statistisch gesehen solche Frauen anzieht. Geld, Aussehen, Charisma, aber brauchst du sowas wie einen guten Charakter? Ehrlichkeit? Aufopferung für andere? Nicht wirklich. Warum also Energie in diese Dinge reinstecken? Ich rede jetzt recht oberflächlich. Mir ist klar, dass das nicht alles ist, worauf jede gut aussehende Frau achtet. Aber sehr wahrscheinlich die Frauen, nach denen solche Männer Ausschau halten. Wenn du aber eine bestimmte Frau gewinnen möchtest, die eben auch auf einen guten Charakter schaut, dann ist es wahrscheinlich, dass du mehr auf die Entwicklung dieser Charaktereigenschaften achten wirst. Frauen besitzen mehr Macht über Männer, als sie denken. Viele beklagen sich, dass sie auf Player stoßen, Männer, die keine ernsten Absichten haben und gelernt haben, Eindrücke zu kreieren, die dafür sorgen, dass Frauen sich überhaupt auf sie einlassen. Männer, die gewohnt sind, auf das eine hinzuarbeiten, um sie dann anschließend fallen zu lassen. Und so hart das klingt, das ist nur der Fall, weil eben Frauen ihre Standards so weit runtersetzen, dass es genug Männer gibt, die damit erfolgreich davonkommen. Besonders in Dating-Gesellschaften ist Daten in erster Linie da, um persönliche Bedürfnisse zu stillen, nicht unbedingt um einen Haushalt aufzubauen. Wenn du mal die Chance hast und du mal jemanden triffst, der Tinder verwendet, wir haben ja alle genug Freunde und Nicht-Muslime, schätze ich mal, die die App verwenden, Frag sie mal, ob sie als erste Nachricht Folgendes schreiben würden. Hey, ich suche jemanden für die Ehe. Die sollen mal diesen Spruch bringen. Schau mal, wie weit du in solchen Apps weiterkommst. Als Mann bist du sowieso immer schnell vom Fenster. Ich schätze mal, je nachdem, wie du aussiehst, aber ich glaube, selbst da kommst du relativ schnell weg. Als Frau ist es nochmal ein Stück grausamer. Da spielt der Mann mit, bis er sich holt, was er will, um dich schließlich fallen zu lassen. Wenn man so naiv war und vor der eigentlichen Eheschließung alle Tore öffnet. Ich verallgemeinere das natürlich nicht, aber wenn man auf Tinder unterwegs ist, dann stehen die Chancen verdammt gut, dass es genau so enden würde. Und das trifft auf alles zu, das Richtung Dating geht. Aber für Muslime sollte es das Gegenteil sein. Alles, was weniger als das als erste Nachricht kommt, sollte wirklich skeptisch betrachtet werden. Und deshalb verstehe ich nicht, wie sich Muslime Begriffe einfallen lassen wie Halal Dating. Was um alles in der Welt soll das bitte sein? Mir ist bewusst damit, dass man das normale Kennenlernen meint. Dating aber ist ein Begriff, der herkömmlich mit so vielen inakzeptablen Praktiken verbunden ist, dass es für mich schlichtweg absurd ist, den Begriff überhaupt zu verwenden. Es ist so, als ob man Intimität in der Ehe als Halal-Sinner bezeichnet. Wer kommt denn so auf so eine Idee? Und wer das für übertrieben hält, sollte sich das mal kurz durch den Kopf gehen lassen. Dating inkludiert nicht nur das Kennenlernen. Viele werden auch hier intim. Es wird nicht sonderlich besprochen, wie die Zukunft zusammen aussehen soll. Aber man besucht sich in den gegenseitigen vier Wänden, tut alles, was ein Ehepaar im islamischen Sinne machen würde. Und nicht einmal dann ist es gegeben, dass man jetzt wirklich eine Beziehung führen wird. Und man schaut einfach nur, ob es klappt. Zusammenziehen, heiraten und Kinder kriegen, das sind Themen, die kommen erst in der Beziehung zur Sprache, wenn überhaupt. Der buchstäblich einzige Part, der etwas mit Islam zu tun hat, ist das Kennenlernen. Und selbst das deckt sich nicht sonderlich mit dem islamischen Etikett. Mir ist bewusst, dass man an einen Begriff anknüpfen möchte, damit man symbolisiert, dass Muslime auch ein Liebesleben haben. Oder man sicher gehen will, dass Muslime wissen, wovon man redet, wenn man das Thema allgemein anspricht. Die Absicht ist gut, aber hier ist es wirklich fehl am Platz. Wir als Muslime müssen nicht an Dating als Begriff anknüpfen, wenn wir das Prinzip von Nikah haben. Und ja, der Prozess des Nikahs, auch wenn man damit den Akt des Heiratens assoziiert, inkludiert auch das Kennenlernen, selbst wenn es am Ende zu keiner Ehe kommt. Vom ersten Kontakt an machen wir klar, wonach wir suchen. Einen Partner fürs Leben. Einen Haushalt und der Prospekt von Kindern in diesem Haushalt. Das hat nichts mit Dating zu tun. Ich würde sogar behaupten, dass das Verwenden dieses Begriffs den Prozess der Nikah in seiner Ernsthaftigkeit massiv herabsetzt. Dafür brauchen wir alle nur an ein Phänomen zu denken, das wir alle beobachtet haben, leider. Diese endlosen Kennenlernphasen, die sich scheinbar für Jahre ziehen. Meines Erachtens weiß man bei einem regelmäßigen Kontakt nach 3 bis 4 Monaten circa alles, was man auf islamische Art und Weise von jemandem erfahren kann. Was hat alles nach 4 Monaten, geschweige denn nach 2 Jahren mit Kennenlernen zu tun? Ab da will man lediglich Zeit mit anderen Personen verbringen. Nur darf man sich nicht anfassen, weder auf eine formelle noch auf eine intime Art und Weise. Auch darf man nicht den einen oder die andere mit Schmeicheleien oder Flirtereien entgegenkommen. Dafür ist es dann notwendig, den letzten Schritt zu machen. Dieser wird dann für Monate und für Jahre aufgeschoben. Natürlich kann man manchmal nichts dafür. Ich weiß, dass an diesem Punkt einige jetzt daran denken, hey, meine Familie kommt da ins Spiel. Aber das ist jetzt mal die Ausnahme und davon rede ich auch gar nicht. Und ich würde auch behaupten, dass diejenigen, die in so einer Situation feststecken, nicht darauf aus sind, sich irgendwelche Gefühlsduseleien auszutauschen. Sie versuchen ihr Bestes, dass sie so früh wie möglich islamisch das Ganze durchziehen. Mir geht es um diejenigen, die aus irgendeinem Grund das Ganze hinauszögern, weil irgendwo dieses Commitment einfach nicht gemacht werden möchte, ob es vom Mann oder von der Frau ist. Dieser letzte Schritt wird dann für Monate und Jahre aufgeschoben und man trifft sich trotzdem wieder und wieder, entwickelt Gefühle füreinander, nur damit es dann am Ende, wenn es wirklich ernst werden soll, scheitert. Und wie das dann einen für Ewigkeiten verfolgt, davon können leider genug von unseren Geschwistern ein Klagelied singen. Nur schlimmer ist es, wenn muslimische Männer das Ganze hinauszögern, aber die Frau den letzten Schritt machen möchte. Warum? Muss man wohl diese Männer fragen, aber eines steht fest. Sie wollen die Verantwortung, die sie letztlich zu einem echten Mann machen würden, nicht tragen. Jedenfalls nicht für die Frau, die sie gerade kennenlernen. Manche tun das, weil sie wahrscheinlich von Anfang an andere Absichten hatten. Manche haben wirklich keinen Plan, was sie in ihrem Leben wollen. Und andere halten dabei 5 Frauen gleichzeitig hin. Die schlimmste Sorte ist jene, die das ganze Dating-Programm mit nicht-muslimischen Frauen durchziehen, nur damit sie, wenn sie bereit sind, sie fallen lassen und eine anständige muslimische Frau heiraten. Aber Omar, übertreibst du da nicht ein bisschen? Es ging doch nur, ob man es als Halal-Dating bezeichnet oder nicht. Stimmt. Aber ist es dann wirklich ein Zufall, dass es junge Muslime gibt, die eben in diesem Mischmasch geraten von Halal und offensichtlich Haram-Dating? Kennenlernphasen, die am Anfang recht islamisch sind, aber dann irgendwann zu unangebrachten Interaktionen führen. Ein Umgang miteinander, der Männer dazu verleitet, alle Vorteile zu bekommen, ohne die Verantwortung zu tragen. Frauen, die anständige Männer heiraten wollen, aber nicht anders können, als sich so zu präsentieren, dass keiner von ihnen sich wirklich je auf sie einlassen würde. Dafür 100 andere Männer, die den Eindruck vermitteln, als wären sie religiös und sie beten vielleicht sogar, aber von einem islamischen Charakter ist so gut wie wirklich nichts vorhanden. Männer und Frauen, die in einer Beziehung eigentlich sind, aber sich so verhalten, als wären sie ein Ehepaar. Nur leben sie nicht zusammen, die Familie weiß davon nichts und sie kommen sich von Woche zu Woche immer näher. Und am Ende kriegt der Mann immer noch kalte Füße, um den letzten Schritt zu machen. Alles fängt mit der Einstellung an. Die Art und Weise, wie man über Dinge nachdenkt. Und es fängt auch damit an, wie wir die Prozesse nennen, mit denen wir Muslime zusammenbringen möchten für die Ehe. Und es heißt Nikah. Punkt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn muslimische Frauen das fest im Sinn haben, sich weitaus mehr anständige Männer aus unserer Community herauskristallisieren. Kein Mann würde sich trauen, lässig einer Frau ein "Hey, wie geht's? Was machst?" Text zu schicken, ohne im nächsten Moment verdammt deutlich zu machen, dass er ihr für eine Ehe und für den Aufbau eines Haushaltes schreibt. Und ehrlich, alles andere sollte direkt mit einem Block enden. Weil das ist es, was solche Männer kommuniziert, dass sie sich nicht leisten können, diese Spiele zu spielen. Wenn sie etwas mit einer muslimischen Frau zu tun haben möchten, dann sollten sie auch bereit sein, die volle Verantwortung für einen Haushalt, eine Familie und eine Zukunft zu tragen. Und es ist vor dieser Verantwortung, vor der dann die Unwürdigen weglaufen. Das sind die Solala-Männer, die ich erwähnt habe, die es leicht im Leben haben wollen, ohne die Verantwortung zu tragen. Halten muslimische Frauen kollektiv an diesen Standards fest, werden sich tausende Männer verdammt recht schnell einkriegen oder sie geben sich diesem Dating-Life hin, wo sie meiner Meinung nach viel besser aufgehoben sind als in der Nähe von unseren Schwestern. Echte Männer im Islam hat Allah deutlich im Koran beschrieben. In Häusern, deren Errichtung Allah befohlen hat und in denen sein Name erwähnt wird. Sie preisen ihn darin am Morgen und am Abend. Es sind Männer, die weder Handel noch Verkauf vom Gedenken Allahs, noch vom Verrichten des Gebets, noch vom Entrichten der Zakat ablenken. Sie fürchten einen Tag, an dem Herzen und Augen sich ängstlich wenden werden, damit Allah sie für das Beste belohnt, was sie getan haben, und ihn aus seiner Huld noch mehr verleiht. Und Allah gibt Versorgung, wem er will, ohne Abrechnung. Sura 24, Ayah 36 bis 38. In diesen Ayat ist es das, was Allah buchstäblich als Männer bezeichnet. Ihre Antwort auf ihre vorherigen Fragen ist was? Position bei wem? Respekt von wem? Und Anerkennung von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Mann, der Allah als die Quelle aller seiner Ziele und Ambitionen macht, wird nicht nach Geld streben, des Geldes willen, sondern damit Allahs Willen umsetzt. Er strebt nicht eine Frau an, der Frau willen, sondern damit er mit ihr gemeinsam Allah näher kommen kann. Und er wird nicht einen Karriereweg angehen für die Karriere, sondern für Allah. Und dabei spielt es keine Rolle, ob er reich ist, gut aussehend oder sonst etwas. Er ist mit seinem Iman bei Allah der reichste Mensch, und mit Iman kommt ein reines Herz. Ein Herz, das bereit ist, sich für den Dien und für alles, wofür sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam eingesetzt hat, zu kämpfen. Deswegen war es für den Vater der Tochter selbstverständlich, einen Mann wie Musa alaihi salam seiner Tochter anzuvertrauen. Denn vor ihm saß jemand, der wie ein Berg für das Wohlgefallen Allahs lebt. Er bewegt sich unentwegt dorthin. Sein Iman gibt ihm Stärke, sich um seine Familie und seine Ehefrau zu kümmern. Sein Iman sagt ihm, dass es lobenswert ist, wie ein Kind zu weinen, wenn man vor seinem Schöpfer steht, wenn man die Ayat und die Zeichen seines Herrn betrachtet und spürt, wie es die Liebe zu Allah erweckt. Genauso tat es der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das größte und beste Beispiel von Männlichkeit, dem wir als Muslime folgen sollten und nicht irgendwelchen Leuten wie Andrew Tate oder diesen Red Pill Bros. Er und die Sahaba, die alle für den Islam jeglichen Reichtum und Ansehen für das Wohlgefallen Allahs ohne mit der Wimper zu zucken aufgaben, das sind die Vorbilder, die Allah uns gab, damit wir zu den Männern heranwachsen, von denen er im Koran spricht. Und jetzt, wo wir das Fundament der Männlichkeit behandelt haben, gehen wir auf die genauen Werte ein, auf die Allah uns aufmerksam macht, die einen Mann ausmachen. Aber darauf gehen wir in der nächsten Folge ein. Inshallah hat es ein Licht auf das Thema geworfen und war für den einen oder die anderen aufschlussreich. Stimmst du den erwähnten Punkten zu oder eher weniger? Schreib mir gerne deine Meinung per DM auf Instagram. Mein Profil ist in der Beschreibung. Ich freue mich immer auf Feedback und unterschiedliche Perspektiven. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen dabei helfen, zu den Sklaven heranzuwachsen, die sein Wohlgefallen verdienen. und mögen wir als Männer den Anspruch erreichen, den Allah und sein Prophet für uns vorgesehen haben. Bis zum nächsten Mal. Salam.